Guten Morgen, liebe Gemeinde. Geht's euch gut? Mir selber geht's gut. Kommt mal ein bisschen weiter nach vorne, bitte. Kommt mal ein bisschen weiter nach vorne. Wir beißen nicht. Nicht so häufig, nur dann, wenn nötig. Ich nehme euch mal mit hinein in einen prophetischen Eindruck, den ich habe. Es ist ein bisschen auch eine Entwicklung. Ihr oder viele von euch haben mitbekommen, dass in der Gemeinde JMS eine junge Frau verstorben ist, eigentlich echt sehr schnell, nicht zu erwarten. Nur erst ein paar Wochen verheiratet. Habt ihr es mitbekommen? Einige haben es mitbekommen, ja. Und die Gemeindeleitung von der JMS, die hat sich entschieden, Leute, wir glauben an Auferstehung. Wir werden beten dafür. Und wir wohnen ja so, also unser Weg nach Hause ist ja immer an der JMS vorbei. Und wir haben gesehen, wie die sich jeden Tag getroffen haben, wirklich zu beten für Auferstehung dieser jungen Frau. Ihr wisst auch, wie sie heißt, ich habe den Namen jetzt vergessen. Es hat echt etwas mit mir gemacht, mit uns auch gemacht. Ich habe Eduard geschrieben, hey, wir stehen mit dir, mit euch, stehen wir ein im Gebet. Wir beten mit für Auferstehung. Und diese Frau wurde nicht von den Toten auferweckt. Und in der ganzen Situation kam auch letzte Woche das, wo das zweijährige Mädchen von Kaylee Heiligenthal, jetzt habe ich den Namen vergessen, ja, Heiligenthal, eine Lobpreisleiterin von Bethel, von jetzt auf gleich aufgehört hat zu atmen. Plötzlich tot. Und auch hier das Gleiche, Bethel bittet die ganze Welt wirklich dafür, darum, dass sie mit einsteht für eine Totenauferweckung, für dieses Mädchen. Ich meine, wie heißt es in dem Auftrag, den Gott uns gegeben hat? Heilt die Kranken. Treibt Dämonen aus und weckt die Toten auf. Das steht da drin. Das ist Auftrag. Wirklich Auftrag. Nicht irgendwie nur Option, sondern Auftrag. Wenn ein Toter da ist, vor allen Dingen ein Toter, der außer der Zeit hinweggerafft wird. Und Leute, eine junge Frau, die mehrere Wochen erst verheiratet ist, es ist außer der Zeit. Ein junges, ein kleines Mädchen mit 2 Jahren, es ist außer der Zeit. Da kann man schön reden und keine Ahnung was, es ist außer der Zeit. Und es ist unser allererster Auftrag, Tote aufzuerwecken und nicht schon die Beerdigung zu planen. Seid ihr da mit mir? Leute, das ist unser Kurs in unserer Gemeinde. Ich will nicht beten, Herr, schenk uns Tote, dass wir endlich mal Tote auferwecken können. Aber wenn wir das erleben, ist es unser erster Auftrag, bis zum letzten Moment, dafür zu beten und zu hoffen. Und ich habe gespürt, wie der Heilige Geist mich drängt, Eduard und Olga in dem Ganzen und die Gemeinde JMS, dass ich ihnen ein prophetisches Wort weitergeben soll. Und so habe ich gesehen, regelrecht gesehen in meinem Geist, dass diese Gemeinde, die dafür eingestanden ist, wirklich Tag für Tag, ich weiß nicht, wie Stunden am Tag, keine Ahnung, aber immer, wenn ich vorbeigefahren bin, waren etliche Autos davor. Sie haben das nicht erlebt, aber sie haben Furchen in die Erde gesetzt. Es wurden Furchen gelegt, es wurden Furchen gezogen auf den Weg hin zum Übernatürlichen. Und ich habe gesehen, wie der Weg, der vorbereitet wurde für sie als Gemeinde, dass sie das, wofür sie jetzt gebetet haben, sie werden es eines Tages erleben. Und genauso mit Bethel. Auch hier wurde das Kind nicht auferweckt. Es wurden Furchen gelegt, Furchen gezogen hin zum Übernatürlichen. Jetzt sehen sie es noch nicht. Oder haben sie es noch nicht gesehen? Und sie und wir haben es schon erlebt. Ihr erinnert euch an das Zeugnis von Steffi mit Auri. Und genau das ist der Weg, der vorbereitet wird, hin, dass die Kraft Gottes real wird. Und heute Morgen lese ich in der Bibel, google so ein bisschen, ist ja heute doch echt cool. Und dann kommt ein Wort, wo ich merke, ja, das ist genau das, ist das, wo wir jetzt drin leben. Jesaja. Jesaja 28, ab Vers 23. Und ich lese es mal vor. Jesaja 28, Vers 23. Hört mir zu. Hört doch und gebt Acht auf das, was ich sage. Also das muss echt ziemlich wichtig sein. Wenn in einem Satz, war das jetzt dreimal, die Aufforderung ist, echt gut zu hören. Hört mir zu, hört doch und gebt Acht auf das, was ich sage. Hey, das muss mega wichtig sein, oder? Vers 24 lese ich weiter. Pflügt der Ackermann den ganzen Tag, um zu säen? Zieht er Furchen und eckt er auf seinen Acker den ganzen Tag? Ist es nicht so, wenn er ihn geebnet hat? So sät er oder so streut er Dill aus und sät Kümmel, wirft Weizen in Reihen und Gerste auf das abgesteckte Feld und wilden Weizen an seinen Rand. Sein Gott hat ihn unterwiesen, wie er es richtig machen soll. Ich sehe hier drin ein prophetisches Bild für unsere Nation. Könnt ihr euch erinnern an Mai 2015, 70 Jahre Kriegsende, 1945 im Mai war der Krieg zu Ende. Und wir haben uns hier getroffen in unserer Gemeinde, könnt ihr euch erinnern, diejenigen, die hier schon waren. 70 Jahre bedeutet Vollständigkeit, bedeutet so viel wie Abschluss, es ist jetzt wirklich etwas vorbei. 70 Jahre bedeutet, also es sind drei Generationen, ja. Und wir haben damals schon gewusst, ja, wenn Gott sagt, der Fluch gilt bis ins dritte oder vierte Glied, ja, oder der, ich weiß jetzt nicht genau wortwörtlich, aber ihr wisst, was ich meine. Dann ist es hiermit beendet. Mit den 70 Jahren. Es ist abgeschlossen. Und das ist für mich das Erste, was ich hier in diesem Bild für unsere Nation sehe. Es ist eine Wiedererlangung von unserem Eigentum. Das Interessante war nämlich, dass von September, also 25. September 2014, ein Jahr lang, also da beginnend mit dem Jahr, war das ein Sabbatjahr. Ein Sabbatjahr ist ein Jahr der Erholung. Und danach, am 25. September 2015, wisst ihr noch, was da folgte? Ein Erlassjahr. Nach 7 mal 7 Jahren, also nach 6 Jahren kommt das 7. Jahr, das Sabbatjahr. Das musste alles ruhen, die Felder mussten ruhen. Das 7-mal hintereinander folgt quasi das 49. Jahr als Sabbatjahr und danach das 50. Jahr ist das Erlassjahr. Wisst ihr, was da passiert ist? Die Schulden wurden erlassen, das Eigentum wurde zurückgegeben. Und das ist damals passiert, das haben wir im Geist für uns proklamiert und eingenommen, dass es uns wurde das Land wiedergegeben. Als deutsche Nation. Das Land, worauf wir dann pflügen und ecken konnten. Vorbereiten. Und ich sehe hier etwas, dass das Land, dieser Acker, ja, er wird vorbereitet mit mühseliger Arbeit teilweise. Und dazu gehört zum Beispiel Wiederherstellung von göttlichen Prinzipien. Ich sehe in unserer Zeit, in unserem Land zum Beispiel die Wiederherstellung des prophetischen, des apostolisch-prophetischen Dienstes als Landvorbereitung, als Pflügen. Beim Pflügen wird das Untere hervorgeholt, nach oben geholt. Das ist beim Pflügen, das, was untergegangen ist, verschütt gegangen ist, wird hervorgeholt. Und da sehe ich da drin die Wiederherstellung des fünffältigen Dienstes explizit oder hauptsächlich des apostolisch-prophetischen. Das Land, was wir 2015 zurückbekommen haben, wir müssen uns nicht mehr schuldig fühlen, keine Scham mehr. Es ist vorbei. Und jetzt haben wir es, oder Gott macht es ja. Er pflügt, er holt Dinge hervor. Und diese Ecken, diese Ecke, die Furchen hineinzieht. Wisst ihr überhaupt, was eine Ecke ist? Die meisten wissen das gar nicht, ne? Ist egal. Ich habe jetzt keine Bilder dabei. Sie zieht Furchen. Und das ist, für mich ist es ein Bild dafür, dass die dritte Person der Dreieinigkeit wiederhergestellt wird. Der Heilige Geist, die Kraft, das nicht nur Wort, was wichtig ist, oder? Sondern Kraft, wieder zusammenkommen. Und erinnert euch, selbst das Wort kommt ja vom Heiligen Geist, von ihm inspiriert. Ist doch klar, dass er, der die Kraft ist, möchte, dass Wort und Kraft wieder zusammengeführt werden, oder? Und ich tue mir total schwer drin, und ich sage das jetzt mal ganz platt, ich sehe das mittlerweile auch als Irrlehre, wenn Leute heute immer noch aufstehen und sagen, oh, wir müssen Buße tun als Deutsche für das, was wir damals den Juden angetan haben. Nein, ich sehe es nicht mehr als unsere Aufgabe. Wir werden nicht mehr nochmal unser Land einnehmen. Wir haben es schon getan. Wir haben Buße getan, 70 Jahre lang. Die Zeit ist vorbei. Es wurde uns erlassen. Und darauf bauen wir jetzt. Und wir müssen nicht nochmal pflügen und nochmal pflügen. Das sehe ich, dass die Zeit voranschreitet. Ja, es schreitet voran. Gott geht seinen Weg mit uns als Nation. Es ist unaufhaltbar. Wir sehen es jetzt noch nicht, aber wir werden es sehen. Und unsere Aufgabe ist, hier dran zu bleiben. Und deshalb bin ich so stolz auf die JMS-Gemeinde. Ich bin so stolz auf Bethel, habe ich auch Eduard und Olga gesagt. Ich bin so stolz auf euch. Weil sie ebnen, es ist eine Wegvorbereitung hin dazu, dass Saat aufgeht, blüht, reif wird, Frucht bringt. Wir werden es sehen. Wir werden es sehen, Leute. Wir als deutsche Nation. Und Gott, wir haben ein Jahr dazu. Gott, wir haben ein Jahr dazu. Du hast uns diese Nation neu gegeben. 2015. Du hast uns die Schuld erlassen. Und du fängst an zu pflügen. Du fingst schon längst an zu pflügen, das Untere wieder hervorzukehren. Wir sagen ja dazu. Gott, und du setzt Furchen, du ziehst Furchen her, wo auch immer wir mit dabei sein sollen. Herr, wir wollen es tun, im Gehorsam, im Glauben. Und Gott, wir sehen unsere Nation, wir sehen sie als eine Nation, die geistlich Frucht trägt. Herr, dass du das, was du damals schon durch die Reformation, durch die Missionsbewegung auch der Herrnhuter, was du durch die Erweckung der pietistischen Bewegung hier in unserer Nation schon längst installiert hattest, wo der Feind uns geraubt hat, dieses Land hast du uns zurückgegeben. Diese Berufung, diese Salbung, diesen Ruf hast du uns zurückgegeben, Gott. Und wir als Deutsche sagen ja dazu, ja, ja, ja. Amen dazu. Schlag mal die Bibel auf. Das war jetzt alles erste Einleitung, ja? Nicht wirklich Predigt. Das ist immer schwierig, wenn ein Prediger das sagt. Ne? Dann kann es ja nur lang dauern. Nee. Um das geht's nicht. Galater 4, Vers 7. Daran zeigt sich, dass du kein Sklave mehr bist, sondern ein Sohn. Sag mal Sohn. Du darfst auch Tochter sagen, ja? Je nachdem, wie Gott dich geschaffen hat. Beides ist hier gleichwertig. Klammer auf, aber nicht gleichartig. Klammer zu. Daran zeigt sich, dass du kein Sklave mehr bist, sondern ein Sohn. Wenn du aber ein Sohn bist, bist du auch ein Erbe. Sag Erbe. Erbe. Gott selbst hat dich dazu bestimmt. Hast du schon mal was geerbt? Vielleicht wünschen wir uns, dass wir noch mehr erben. So einen ganz reichen Onkel in Amerika, der keinerlei Anverwandten hat und plötzlich kommt da so ein Brief ins Haus von einem Notar XY und er schreibt dir, dass dir der in einem Testament das ganze Vermögen vermacht wurde. Cool, oder? Tolle Vorstellung. Solche Geschichten gibt's. Wir haben es noch nicht erlebt, nicht im Natürlichen, aber im Geistlichen. Weil du bist ein Erbe. Und ein Erbe hier im natürlichen Bereich, das Kennzeichen oder das Bezeichnende daran ist, er bekommt etwas weitergegeben, weil er ein Nachfahre ist, was er selber eigentlich überhaupt nicht erwirtschaftet hat. Das ist Erbe. Also er bekommt etwas von jemand anders, der hat es erwirtschaftet, durch was auch immer. Und er gibt es jetzt einfach so weiter. Der Erbe bekommt also etwas, wofür er nichts getan hat. Eine coole Vorstellung, oder? Sondern einfach nur, weil er jemand ist. Seine Identität macht ihn oder legitimiert ihn dazu, Erbe zu sein und etwas in Empfang zu nehmen. Einfach nur, weil er ist, wer er ist. Und das ist Geist. Das ist echt geistlich. Wir sind Erben in Jesus Christus, einfach weil wir jemand sind und nicht, weil wir was tun, sondern weil wir jemand sind. Nun, Johannes 4, Vers 12, ich versichere euch, wir müssen uns ja auch angucken, was erben wir denn? Was erben wir denn? Worin sind wir denn mit Erben? Ja, also nochmal Galater 4, Vers 7. Ihr seid keine Sklaven mehr, sondern Sohn, sondern Tochter. Das ist das größte Erbe überhaupt. Gott gibt euch Familie. Das Himmelreich Gottes ist Familie. Es ist kein Konstrukt aus irgendeiner Art von Zusammenleben, wo man sich noch irgendwie behaupten muss oder wo man was darstellen muss, sondern es ist Familie, das ist dein Haupterbe, dass du Sohn und Tochter genannt wirst. Und in Johannes 14, Vers 12 ist so einer der, wie soll ich sagen, der Erbgüter, die ein Sohn, eine Tochter so mitbekommen. Wer an mich glaubt, heißt es in Johannes 14, Vers 12, wird die Dinge, die ich tue, auch tun. Ja, er wird sogar, wie heißt es weiter, noch größere Werke tun. Das ist eins von Erbgut. Ja, also wenn man so ein Testament bekommt, da ist vielleicht eine Liste von geerbten Gütern drauf, eine riesen, tolle, schöne China-Porzellan-Vase oder keine Ahnung was, ja, ein Silberbesteck oder ein Diadem von der Urgroßmutter. Ja, das alles ist da aufgelistet oder ein Grundstück mit einer Farm drauf und irgendwelchen Galloway-Rindern. Ja, coole Vorstellung, ey. Aber die Bibel hat ein bisschen ein anderes Erbregister oder eine Aufzeichnung. Ja, und eines dieser Dinge ist, ihr werdet Dinge tun, wie ich sie getan habe, und sogar noch Größeres ist dein Erbe. Oder Johannes 17, Vers 22. Hier sagt, oder hier betet Jesus zu Gott, zu seinem himmlischen Vater. Die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben. Was für ein Erbe. Die Herrlichkeit Gottes ist unser. Es gibt noch viele andere Sachen, ja, in diesem Erbregister oder in dieser Auflistung. Na, um das geht es mir aber heute gar nicht. Im Geistlichen ist es aber doch mal noch mal eine Nuance anders, wie jetzt im Natürlichen zu erben. Da erbt man nämlich nicht nur die Vorzüge. In Römer 8, Vers 14 bis 17. Hier sagt Paulus Folgendes: Alle, die sich von Gottes Geist leiten lassen, sind Söhne und Töchter. Das haben wir schon gehört. Hier wiederholt das Wort Gottes nochmal. Denn der Geist, den ihr empfangen habt, macht euch nicht zu Sklaven, sondern ihr von Neuem, sodass ihr von Neuem in Angst und Furcht leben müsstet. Er hat euch zu Söhnen und Töchtern gemacht. Und durch ihn rufen wir, wenn wir beten, Aber Vater. Ja, der Geist selbst bezeugt es unserem Innersten, dass wir Gottes Kinder sind. Wenn wir aber Kinder sind, sind wir auch Erben. Erben Gottes und Miterben mit Christus. Dazu gehört allerdings, sag mal, dazu gehört allerdings. Dazu gehört allerdings, dass wir jetzt mit ihm leiden. Dann werden wir auch an seiner Herrlichkeit teilhaben. Leute, versuch mal in der Gemeinde zu predigen, dass die Nachfolge einen Preis hat. Der Preis ist nicht gering. Der Preis ist alles. Der Preis ist eine absolute Aufgabe deiner selbst, ein Aufgeben deiner selbst. Das ist der Preis. Und viele wollen immer so die Verheißungen für sich in Anspruch nehmen. Aber die Voraussetzungen, die einer Verheißung einhergeht, beachten sie nicht. Das geht gar nicht. Willst du Fülle und Versorgung erleben? Möchtest du das? Dann musst du die Voraussetzungen erfüllen. Erstlingsgabe, den Zehnten. Leute, gehört Gott? Das ist überhaupt kein Thema. Aber es ist ja nur ein Bereich. Du kannst nicht das Erbe antreten, ohne die Voraussetzung, also den Preis dafür zu zahlen. Beides gehört zusammen. Über die Mutter von den Jüngern von Jakobus und Johannes lesen wir Folgendes. Matthäus 20, Vers 21. Sie kommt nämlich zu Jesus und bittet Jesus um etwas. Jesus, erlaube doch, dass meine beiden Söhne in deinem Reich neben dir sitzen. Der eine an deiner Rechten und der andere an deiner linken Seite. Mal ganz ehrlich, was löst diese Frau in dir aus? Die Geschichte hast du oft gelesen. Wie oft hast du gedacht, oh meine Güte, ist die Frau dreist. Die ist ja ganz schön dreist und frech. Das Bezeichnende ist, dass Jesus sie nicht als dreist bezeichnet. Er sagt nicht zu ihr, hey, sag mal, hast du sie nicht mehr alle? Wie kommst du dazu? Also, dass sie darum bittet, hat er an sich keine Nachfrage. Was er allerdings nachfragt oder dazu gibt, als Information, ihr wisst nicht, um was ihr da bittet, könnt ihr den bitteren Kelch trinken, den ich trinken werde. Er weist sie auf den Preis hin. Er beschimpft sie oder verurteilt sie nicht für die Bitte an sich. Leute, wenn ich bete für meine Kinder, dann bete ich nicht für die kleinen Krumen. Ich bete um das völlige geistliche Erbe. Und genauso hat sie es gemacht. Hey, was möglich ist für meine zwei Söhne, Johannes und Jakobus, das möchte ich von Jesus erbitten. Was für meine Kinder möglich ist, das erbete ich vor Gott. Ihr auch hoffentlich, oder? Und doch nicht die kleinen Krumen von keine Ahnung was. Ich erflehe Gott jeden Tag und erinnere ihn an Verheißungen, wie das gerechten Geschlecht wird errettet werden. Gott, es trifft auf meine Kinder und Kindeskinder zu, dass sie gegründet sein werden in deiner Liebe, dass sie erlöst sein werden, dass sie erkennen, wozu sie berufen sind. Ich und mein Haus werden gerettet, ich und mein Haus werden dem Herrn dienen. Jeden Tag erinnere ich Gott daran. Das ist das Erbe, was ich in Anspruch nehme und richtig herunterziehe für meine Kinder und nicht weniger. Ich gebe mich doch nicht mit einigen nur lapidaren Gebetsanliegen wie, ach, schenk ihnen eine gute Arbeitsstelle. Das reicht mir nicht, Leute. Euch? Nie im Leben. Und deshalb kann ich die Frau echt verstehen. Leute, die Frau hat Mumm. Die kommt zu Gott mit einer Erwartungshaltung. Komm du doch auch zu Gott mit einer Erwartungshaltung für deine Kinder. Erbe zu erflehen für sie. Nun, das war jetzt nicht möglich, dass sie dieses Erbe bekommt. Also Jesus gibt hier ganz klar für uns, dass wir, oder er zeigt uns dadurch ganz klar, Erbe ist verbunden mit Opfer. Habt ihr das verstanden? Also wir bekommen von ihm, aber die Voraussetzung ist, dass wir uns in ihm hingeben. Es fließt etwas, aber es kostet etwas, okay? Das ist so das eine, wo wir wirklich am Geistlichen wirklich beschenkt werden und dadurch freigesetzt werden. Was ich in meinem Leben auch kenne, ist oder von anderen Menschen zu bekommen, geistlichen Strom oder Segen zu empfangen. Ihr kennt dieses Prinzip der Salbungsübertragung. Wir haben das auch schon erlebt in unserer Gemeinde. Wir erleben das auch bei Gebeten, wenn wir beten für andere, dass einfach Gaben, die Gott jemand anders gegeben hat, weitergeleitet werden an uns oder an denjenigen, für den wir beten. Also durch Handauflegung zum Beispiel. In 4. Mose 11, Vers 16 bis 17 sehen wir, wie das ganz und gar auch zu Gottes Werk gehört. Wir sind Erben, wir erben von Gott und manchmal erben wir auch von Menschen. Such unter den Ältesten Israels 70 Männer aus. Beauftragt Gott den Mose. Nimm Leute, die als zuverlässige Anführer des Volkes bekannt sind. Bring sie zum heiligen Zelt und stell dich mit ihnen dort auf. Denn ich will herabkommen und mit dir sprechen. Ich werde, jetzt passt mal auf, ich werde etwas von meinem Geist, der auf dir, Mose, ruht, nehmen und auf sie legen. Sie sollen von nun an die Last mit dir teilen. Du musst die Verantwortung für das Volk nicht mehr alleine tragen. Das ist eine Übertragung von etwas, was Gott dem einen gegeben hat, zum nächsten hin. Nun, wir brauchen keine Angst haben, dass dann der eine, der etwas weggegeben hat, plötzlich weniger hat. Der Heilige Geist ist nämlich ohne Grenze. Also wir geben ja quasi aus der Fülle ab, und Fülle kommt dann auch, wird auch übertragen. Oder Josua, der Sohn Nuns, war erfüllt mit dem Geist der Weise, denn Mose hatte seine Hände auf ihn gelegt. Oder 1. Timotheus 4, Vers 14, vernachlässige nicht die Gnadengabe in dir, die dir gegeben worden ist durch Weissagung mit Auflegen der Hände der Ältestenschaft. Leute, das ist was Cooles, Salbungsübertragung, ich liebe es, aber geistliche Leiter sind keine Warenautomaten. Du gehst hin, schmeißt die Münze rein und es kommt die entsprechende Gabe bei dir heraus. Du solltest dich niemals nur auf die Salbung des anderen verlassen für dein Leben. Weißt du, was ich meine? Seid ihr noch mit mir? Hallo? Ja? Gut? Okay. Du solltest nicht abhängig sein, einzig und allein von der Salbung des anderen auf deinem Leben. Du brauchst selber Zugriff zu der Quelle. Das muss selber auch, dein Erbe muss selber zu dir fließen. Das andere ist unterstützend. Das andere ist ein Teilhaben an, manchmal auch an dem, was Gott in dem anderen schon freigesetzt hat. Und Gott lässt dich selber auch daran teilhaben. Und manchmal werden sogar Schritte dadurch übersprungen. Es katapultiert dich in das nächste Level hinein. Das ist ein Gotteswerk durch und durch. Aber du brauchst selber Zugriff zu der Quelle. Du musst selber lernen, im Alltag dich in Gottes Strom hinein zu begeben. Und wir haben das letzten Sonntag auch ansatzweise geübt, dieses Hineinzutreten, das Reich des Himmels. Ich hoffe, ihr habt viele, viele Übungseinheiten in der letzten Woche gemacht, bis heute hin. Hoffe ich sehr. Ihr braucht es. Wenn nicht, müsst ihr es nachholen. Nächste Woche die doppelte Menge, weil ihr es diese Woche versäumt habt. Ha, jetzt seid ihr aber still, ey. Leute, es ist echt eure Verantwortung. Ihr müsst Zugriff haben auf die Quelle. Aber dann gibt es eine noch kraftvollere Beziehung zu anderen Menschen, außer der Salbungsübertragung. Da fließt noch viel mehr. Und ich nenne das mal so, ich nenne das mal ein geistliches Kindschaftsverhältnis. Man dockt sich also nicht nur einmalig unter eine Salbung an, vielleicht auch ein paar Mal mehr, sondern man begibt sich als geistlicher Sohn, als geistliche Tochter unter die Elternschaft, unter die Vater- oder Mutterschaft eines anderen. Das sehe ich zum Beispiel bei Josua, der sich als Sohn, als geistlicher Sohn unter die Vaterschaft Mose begeben hat. Wow, was hat das den Mose freigesetzt? Den Josua freigesetzt. Oder Elisa unter wen? Elia. David unter Saul. Timotheus unter Paulus. Es funktionierte nicht immer. Gehasi hätte eine Riesenchance gehabt, sich als geistlicher Sohn komplett unter seinen geistlichen Vater Elisa zu stellen. Aber er hat es nicht getan. Aber diese anderen, sie wichen denen, denen sie folgten, nicht von der Seite. Das ist so cool zu lesen. Sie waren ihnen loyal und treu ergeben. Sie haben buchstäblich ihr Leben für sie aufgegeben. Es ist ja eigentlich meine Botschaft von letzten Sonntag gewesen, die ja ausfallen musste. Ich möchte jemanden an dieser Stelle Tribut zollen und dazu bitte ich euch, dass ihr aufsteht. Am 7. Dezember 2019 verstarb Reinhard Bonnke. Im Alter von 79 Jahren. Und ich möchte diesem Mann heute Morgen Tribut zollen. Er kommt aus Deutschland, aus Norddeutschland sogar. Millionen von Menschen sind durch ihn gerettet worden, durch seinen Dienst. Du magst sagen, oh, es geht nicht um Zahlen. Du wirst auf der einen Seite recht haben, aber wenn hinter jeder Zahl eine verlorene Seele steht, die plötzlich im Himmel ist, durch ihn, dann geht es sehr wohl um Zahlen. Und ich möchte ihn an dieser Stelle ehren, das, was er getan hat. Ihr könnt euch wieder setzen. Viele haben sich die Hände auflegen lassen von ihm und sind geheilt worden. Sie sind vor allen Dingen gerettet worden durch seinen Dienst. Sie sind zugerüstet worden. Feuerkonferenzen waren ja auch hier in Deutschland. War jemand mal auf einer Feuerkonferenz von Reinhard Bonnke? Aber einer hat sich als geistlicher Sohn unter Reinhard Bonnkes Vaterschaft begeben. Das Erbe, was dieser Mann, Daniel Kolender, bekommen hat, ist ein ganz anderes. Wie all die anderen, die mal eben eine Salbungsübertragung oder wie auch immer mal ein Gebet haben wollten. Und ich sage das hier für die Gemeinde, aber ich sage es auch für das Internet, für die Leute, die die Predigt anhören. Wenn du eine Möglichkeit hast, dich einem geistlichen Leiter zu widmen, tu es. Jeder fing mit Koffertragen an. Und ich sage hier das nicht als Leiter, sondern ich sage es als jemand, der selber sich als geistlicher Sohn unter geistliche Leiter, unter geistliche Väter gestellt hat. Als dieser stehe ich hier und ich weiß, wie es ist zu erben. Ich weiß, dass ich heute nicht hier stehen würde, wenn ich nicht mein Leben buchstäblich aufgegeben hätte für andere Leute. Das habe ich getan. Wenn auch immer du die Möglichkeit hast, du hier oder wo auch immer du das zuhörst, du wirst nie verlieren. Du wirst gewinnen. Ich sage es deswegen, weil es total unpopulär ist in unserer heutigen Zeit. Es ist biblisch. Es ist wirklich biblisch. Und da fließt so viel. Du kannst so viel teilhaben an deinem Erbe. Aber es kostet was. Deine eigene Individualität. Du beugst dich wirklich einem Leiter. Darf ich das mal so sagen? Oder dass jetzt gleich Leute Angst haben. Oh, der fordert Kadavergehorsam. Oder der, keine Ahnung was. Hey Leute, ich sehe das in der Bibel. Die Leute, die sich echt hingegeben haben, anderen geistlichen Leitern, haben so viel profitiert. Und deshalb traue ich mich das tatsächlich so zu sagen, als jemand, der sich als Sohn selber in geistliche Elternschaft begeben hat und heute selber geistlicher Vater sein darf. Ist das echt total cool? Versäume es nicht, wenn du die Möglichkeit hast. Tu es. Aber das ist jetzt nicht mein Punkt. Viele wollen ja wenigstens ein paar Krumen von Reinhard Bonnkes Salbung abbekommen. Ja? So wenigstens so ein paar, was der Daniel Kolender vielleicht nicht braucht, oder? Keine Ahnung, wie man sich das vorstellen mag. Ja, was so übrig blieb. Ja, und wir haben das von Lori schon gehört, so das übrig gebliebene, da ist so viel Kraft dahinter, ja. Hey, lass uns doch wenigstens das schnappen und es für uns in Angriff oder in Anspruch nehmen, zu unserem Erbe noch hinzu, was wir von Jesus selber bekommen haben, was wir durch Salbungsübertragung bekommen, was wir durch unser Unterordnen in geistliche Vater- und Mutterschaft hineinbekommen. Vielleicht ist da ja noch was über. Aber Leute, auch hier muss ich sagen, hier hast du einen Preis zu bezahlen. Reinhard Bonnke hat einen Preis bezahlt. Und wenn ich hier mal so einige Zitate vorlese, dann macht es sein Erbe aus, was er hinterlassen hat. Zum Beispiel sagt er, hey, die Bibel ist die Verfassung des Reiches Gottes. Das Evangelium ist keine Alternative, es ist Gottes Ultimatum. Leute, es gibt hier kein, oh, der Mensch hat die Wahl. Ja, der Mensch hat tatsächlich die Wahl. Ob er Ja sagt oder Nein, aber wenn er Nein sagt, dann ist die Alternative Hölle. Versteht ihr, was ich meine? Also es ist nicht wirklich eine Alternative, es ist ein Ultimatum. Reinhard Bonnke sagte mal, als Jesus sagte, ich bin immer bei euch, da machte er kein Versprechen, sondern stellte eine Tatsache fest. Leute, lasst uns Verheißungen Gottes als Tatsachen in unserem Leben verankern. Und nicht mal gucken, ob Gott sein Versprechen hält. Für Reinhard Bonnke waren Gottes Versprechen Tatsachen, unverrückbar. Haben wir dazu ein Ja? Gott hat gesagt, ich bin der ich bin. Er kann nichts anderes sein, als was er ist, stets und für jeden, in allen Zeitabschnitten, Orten und Umständen, sagte Reinhard Bonnke. Das unbedingte Wesen des Glaubens ist es, heute darauf zu bauen, dass Gott der ist, der er gestern war. Wir haben keine andere Vertrauensbasis als die, dass er uns treu ist und treu bleibt. Er wird nicht heute so sein und morgen so. Gott ist nicht wetterwendisch. Ich möchte in dieses Erbe eintauchen, ja, ganz ehrlich. Ich möchte es für mich in Anspruch nehmen. Jesus erwählt uns nicht deshalb, weil wir etwas sind, sondern weil er aus uns etwas machen will. Amen. Noch mehr von seinem geistigen Erbe, was er hinterlassen hat. Menschen des Glaubens stehen im Widerspruch zur ganzen Philosophie dieser Welt, zu ihren Zielen, zu ihren Methoden. Aber es ist kein verlorener Kampf. Christus hat die Welt schon überwunden und in ihm sind wir mehr als Überwinder. Gott sagt, plane nicht mit dem, was in deiner Tasche ist. Plane mit dem, was in meiner Tasche ist, sagt Gott zu dir. Coole Zitate, oder? Das ist sein Erbe. So hat er gelebt, so kam er weiter. Petrus wandelte nicht auf dem Wasser, sagte Reinhard Bonnke irgendwann mal, sondern auf Jesu Wort komm. Wow. Wow. Was denn? Wer Gottes Ausrufezeichen in ein Fragezeichen verbiegt, begeht ein Verbrechen. Zitat Reinhard Bonnke. Hat Gott wirklich gesagt? Fragezeichen. Kennen wir ja, ne? Vom Beginn der Menschheit. Natürlich ist das in uns viel subtiler, dass wir das gar nicht merken. Will Gott wirklich, dass ich gesund werde? Will Gott wirklich, dass ich echt meine Familie versorgen kann? Will Gott wirklich, kommt er wirklich? Und so dieses so viel subtiler. Und schon hast du deine Frage, ist Gott wirklich treu? Christen sollen nicht vor dem Teufel fliehen, sondern vielmehr er vor ihnen. Da haben wir von Steffi in ihrer letzten Predigt sehr viel Freisetzendes darüber gehört. Der Wind des Heiligen Geistes weht nicht, um uns abzukühlen, sondern unser Feuer anzufachen. Das Feuer Gottes verträgt sich nicht mit Eiszapfen. Das Feuer Gottes ist uns nicht zur Behaglichkeit gegeben. Das Feuer Gottes verliert auch im Laufe der Zeit nicht an Intensität. Und dann stellt er so die Frage, warum gebraucht Gott den einen Pastor, ich verändere das mal, ich nehme jetzt die Frage, warum gebraucht Gott den einen Christen mehr als den anderen? Und dann erklärt Reinhard Bonnke das, wenn du zwei Öfen hast, von denen einer heiß und der andere kalt ist, auf welchen würdest du deinen Tee kochen? Krankheit ist nicht das absolut Böse, deshalb ist Heilung nicht das Höchste. Die Sünde ist das absolut Böse und Errettung das absolut Gute. Und trotzdem gehen Errettung und Heilung Hand in Hand. So hat er das ausgedrückt. Hey, das ist wahr. Die Gemeinde, oh, jetzt wird es aber krass. Wollt ihr immer noch Brotkrumen von Reinhard Bonnke? Leftovers, das übrig gebliebene. Die Gemeinde ist kein Vergnügungsdampfer, sondern ein Rettungsboot. Angefangen vom Captain werden an Deck alle, sag mal alle, werden an Deck alle Hände zur Rettung von Seelen gebraucht. Leute, wie schnell gewöhnen wir uns daran, uns kuschelig in der Gemeinde zu fühlen. Und wehe, es wird mal ein Lied gespielt, was zu laut ist oder zu leise oder eben mir überhaupt nicht passt. Oder wehe, mich guckt mal jemand nicht so an. Wehe, ich werde mal nicht so beachtet. Leute, das ist kein Vergnügungsboot, wo es um dich geht. Immer noch Amen? Eine Gemeinde, die keine Verlorenen rettet, ist selbst verloren. Steile Behauptung. Deshalb ist es echt so sehr in unserem Sehnen drin. Spirit Café. Wir spüren, dass Gott uns ruft. Erweckung geschieht nicht, solange du es dir zu Hause gemütlich machst und Gott bittest zu handeln. Ich kann nicht, Reinhard Bonnke sagt immer, ich kann nicht wie ein Kätzchen schnurren, wenn Menschen tagtäglich verloren gehen, sondern will lieber wie ein Löwe brüllen, Jesus rettet. Ich will kein Euromillionär sein, sondern ein Seelenmillionär. Ich will nur eins, die Hölle leer und der Himmel voll. Und ihr könnt euch vielleicht erinnern noch, ja, viele, die ihn kennen, so diese Stimme, die auch schon echt durch die vielen Jahre, teilweise ja ohne Mikrofon und irgendwann kam das dann auch mal mit dazu, ja, aber vor echt tausende Millionen von Menschen zu predigen, ja, das hat was mit seiner Stimme gemacht und wenn er dann so dann in seiner Individualität ruft, die Hölle plündern, den Himmel bevölkern, Halleluja! Das ist sein Erbe, Leute. 1987, also vor 32 Jahren, hat er auf der Feuerkonferenz über Europa prophezeit. Die Erweckung, die Europa erreicht, wird eine Erweckung mit Zeichen und Wundern sein. Wir werden kilometerlange Schlangen von Krankenwagen haben, die hoffnungslos Kranken hierher bringen und sie werden leer zurückfahren. In Jesu Namen, Halleluja, Wunder und Zeichen am laufenden Meer. Meter. 1987. Ich frage dich, möchtest du dir eine Scheibe davon abschneiden? Möchtest du aber auch dich unter die Wahrheiten und Überzeugungen stellen, die ihn an diese Stelle brachten, wo er war? Das gehört nämlich auch dazu. In welchem Maß möchtest du, dass deine Hingabe, deine Prioritäten, deine Opferbereitschaft, deine Radikalität, die von Reinhard Bonnke ähnlich sind? Reinhard Bonnke hat viel erleiden müssen. Und deshalb ehre ich ihn, dass er trotzdem dran geblieben ist. Ganze Denominationen, wirklich, ich spreche von ganzen Denominationen, haben sich von ihm abgewandt. Wegen seiner Radikalität, wegen prophetischen Aussprüchen, die angeblich nicht in Erfüllung gegangen sind. Oder eben, weil er so anders war. Ich möchte anders sein. Ich möchte echt einen Unterschied darstellen, ihr auch. Und jetzt möchte ich mit euch beten. Steht nochmal auf dazu, bitte. Ich möchte mit euch als Erben nochmal zu unserem Gott kommen. Wir bekommen so viel von Gott selber. Wir bekommen von anderen Menschen. Wird so viel übertragen. Manch einer von euch durfte selber auch schon es erleben, sich als geistlicher Sohn oder Tochter, sich unter andere geistliche Väter und Mütter wirklich hineinzubegeben und dadurch Erbe zu erhalten. Und das sind Ressourcen, die Gott zur Verfügung stellt. Das sind Dinge, die Gott uns schenkt. Und Herr, ich bete hier mit meinen Leuten zusammen. Und ich bete mit den Leuten zusammen, die diese Predigt hinterher über Internet sich anhören. Gott, sehr gerne sind wir deine Erben. Sehr gerne treten wir hinein in deine Identität als Söhne und Töchter. Das ist das, wer wir sind. Und wir erben nur aufgrund dessen, wer wir sind. Das wissen wir. Und wo auch immer du einen Preis verlangst, schenk uns die Gnade, diesen Preis tragen zu können. Schenk uns die Gnade, die Demut, Ja zu sagen zu der Selbstaufgabe, zu der Selbstaufopferung, zu der Hingabe, die du verlangst. Dafür bete ich, Heiliger Geist, wenn es für uns als deutsche Nation neu nötig ist, dass wir uns demütigen, um Erbe zu empfangen, dann tun wir das aber aus einer Identität heraus, nicht von Menschen, von Sklaven, die sich schuldig fühlen sollten, sondern von Söhnen und Töchtern, die du wiederhergestellt hast. Und wir sagen nicht unser Wille, sondern dein Wille geschehe für uns selber, für uns persönlich, für unsere Gemeinde und für uns als Nation. Und wir möchten dir Danke sagen für den Mann Reinhard Bonnke, der uns ein Vorbild ist, ein Beispiel. Und wo auch immer er uns als Beispiel dienen darf und soll, ja, so soll es sein. Er soll es sein. Segne seine Familie, seine Kinder und Kindeskinder. Halleluja. Amen.